Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77, meinem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Moin moin und hallo!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet die und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen und da findet ihr uns natürlich unter Transpondercode 77. Und für den einen oder anderen wird es jetzt echt verrückt, weil das Ganze ist tatsächlich schon 15 Jahre her. Und das, obwohl die Bilder noch so sehr in die Köpfe gebrannt sind. Und wenn ich gleich beginne, dann wisst ihr auch genau, was ich meine. Es ist der 15. Januar 2009. Um 15.27 Uhr Ortszeit startet US Airways Flug 1549 vom Flughafen New York LaGuardia in Richtung Seattle-Tacoma. Mit einem geplanten Zwischenstopp in Charlotte, North Carolina. Das Ganze ist ein ganz normaler Linienflug. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320. Dieser hat jeweils ein Triebwerk unter jedem Flügel, eine Länge von 37,57 Metern bei einer Spannweite von 34,10 Metern und fast zwischen 150 und 180 Passagiere. Am heutigen Donnerstag wurde die Maschine mit der Funkkennung Cactus 1549 von dem 57-jährigen Piloten Chesley Sullenberger und seinem 49-jährigen Co-Piloten Jeffrey Skiles geflogen. Und als ich jetzt den Namen Sullenberger erwähnt habe, hat's da bei dir geklingelt?
Ja, bei mir ja. Wollen wir mal gucken, ob das bei den Zuhörern auch klingelt.
Ja, ich glaube spätestens gleich. Gehen wir mal weiter im Text und dann klärt sich das Ganze nämlich auf und ich glaube, dann kommt auch bei allen an, worum es geht. Aber erstmal noch für die Kabine sind an diesem Tag die Flugbegleiterin Doreen Welch, Sheila Dale und Donna Dent verantwortlich. Sullenberger, den nach diesem Tag die ganze Welt nur noch unter dem Namen Sully kennt, hat zu diesem Zeitpunkt knapp 20.000 Flugstunden. Bis 1980 flog er für die US Air Force und wechselte dann in die zivile Luftfahrt. Jeffrey Skiles ist 6 Jahre später von US Airways eingestellt worden und fliegt demnach seit 1986 für die Airline. Und auch er hat schon über 15.000 Flugstunden auf verschiedenen Flugzeugen. Auf dem A320 allerdings erst 37. Und dieser Flug heute wird sein erster Linienflug. Dieser Flug soll der letzte der 4-tägigen Schicht sein und gerade ist der Airbus erst in New York unter der Führung von Kapitän Sullenberger gelandet. Nun soll Co-Pilot Skiles die Maschine zurück nach Seattle bringen. Der Start verläuft ganz normal und die Maschine gewinnt wie gewünscht schnell an Höhe, bis die beiden Piloten etwa 90 Sekunden nach dem Start Vögel auf sich zufliegen sehen. Doch da ist es schon zu spät. Es knallt, ruckelt und fühlt sich an, als wäre der A320 in der Luft gebremst worden. Beide Triebwerke fallen aus, eins beginnt zu brennen. Und nur 13 Sekunden nach der Kollision übernimmt Chesley Sullenberger das Steuer und funkt an den Tower: Mayday, Mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We lost trust in booth engines. We're turning back towards LaGuardia. Was so viel bedeutet wie Mayday, Mayday. Vogelschlag. Schubverlust in beiden Triebwerken. Kehren um nach LaGuardia. Der Lotse Patrick Harton, der an diesem Tag im Tower für Flug 1549 zuständig ist, gibt ihnen einen Kurs vor, der sie zurückbringen soll und stoppt sofort alle Starts und Landungen, genau wie es üblich ist, sobald ein Flugzeug Mayday übermittelt. Co-Pilot Skiles kümmert sich währenddessen um die Checkliste und versucht, die Triebwerke neu zu starten. Das klappt aber nicht. Und so ist der ungefähr 70.000 Kilogramm schwere Airbus nun ein Segelflugzeug. Und Sullenberger hat im Gefühl, dass sie es nicht zurück zum Flughafen schaffen. Sullenberger startet das Hilfstriebwerk. Das Hilfstriebwerk ist hierbei dann aber nicht für den Antrieb des Flugzeugs gedacht. Vielmehr liefert es Energie, damit die Bordelektronik, Klimaanlage, Instrumente, Funk und so weiter wieder funktionieren. Das Hilfstriebwerk ist meist am Heck der Maschine verbaut und wird heute meist mit einer Gasturbine sowie einem elektrischen Generator betrieben. Das Hilfstriebwerk startet, Strom und Funk sind wieder da und auch die Instrumente zeigen wieder an, in welcher Höhe sie sich befinden und wie schnell sie fliegen. Der Lotse schlägt eine Landebahn in LaGuardia vor, aber da sie sich mittlerweile nur noch auf einer Höhe von 1400 Fuß, also ca. 426 Meter Höhe befinden, sagt Sullenberger, dass sie das nicht schaffen. Und auch den nächsten Vorschlag einer anderen Landebahn lehnt der Pilot ab und fragt im gleichen Atemzug nach dem Flughafen Teterboro. Teterboro ist ein kleiner Flughafen auf der anderen Seite des Hudson Rivers. Fluglotse Patrick Harton hat ein paar Jahre in Teterboro gearbeitet und kennt diesen also blind.
Stell dir mal vor, du sitzt in diesem Flugzeug und dann knallt das und du siehst da ein Triebwerk brennen. Dann, also hoch bist du ja noch gar nicht, ne? Aber nichtsdestotrotz. Und dann siehst du auf einmal, ne, dass du doch wieder sinkst. Und ich, was muss das für eine Panik sein?
Ich würde durchdrehen, glaube ich. Ja. Also ich habe ja keine Flugangst in dem Sinn. Ich finde es halt auf dem Boden schon schöner. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich panisch werde, wenn ich mich in ein Flugzeug setze. Aber ich glaube, in dem Moment wäre Feierabend. Da wäre, also ich weiß ja nicht, was ich da...
Weil man hat ja noch nicht mal Zeit, irgendwelche Leute anzurufen oder so. Weißt du, wie ich meine? So, dass du, also die Panik, die muss echt groß gewesen sein.
Krass. Ja, also das ist, ich möchte mir das auch einfach nicht vorstellen
müssen. Nein, ich mir auch nicht.
Aber das ist genau der richtige Zeitpunkt. Wir switchen nämlich jetzt mal in die Kabine. Berichten der Überlebenden zufolge ist es zu diesem Zeitpunkt ganz still. Niemand sagt etwas. Und eben hattest du ja gesagt, das mit dem Anrufen, das stimmt, aber einige haben E-Mails oder SMS nach Hause geschrieben. Einige umarmen sich und warten, wie es weitergeht. Da meldet sich Kapitän Sullenberger in der Kabine und er sagt nur vier Worte. Get ready for impact, also bereit machen für den Aufprall. Die Flugbegleiterinnen rufen Brace, Brace. Daraufhin sollen alle die Brace-Position einnehmen. Die Passagiere sollen sich also nach vorne beugen und mit den Armen die Beine umschließen. Aber jetzt zurück ins Cockpit. Skiles versucht noch ein letztes Mal, die Triebwerke neu zu starten. Zeitgleich meldet sich Harton aus dem Tower und schlägt ihnen die passende Landebahn für ihre Position vor. Sullenberger antwortet, dass das nicht geht. Also fragt Harton noch einmal, welche Landebahn sie in Teterboro nutzen möchten, damit er diese schnellstmöglich räumen lassen kann. Und jetzt antwortet Sullenberger mit dem letzten Funkspruch von Flug 1549. We're gonna be in the Hudson, was wörtlich übersetzt, wir werden im Hudson sein, bedeutet. Harton ist sich nicht sicher, ob er das Ganze gerade richtig verstanden hat und fragt noch einmal nach. Aber da bekommt er schon keine Antwort mehr und da Flugzeuge unter 300 Metern nicht mehr vom Radar erfasst werden, hat er keine Ahnung, was genau sich draußen auf dem Hudson River gerade abspielt. Er kann nur beten und hoffen. Glaubt aber gerade ein Flugzeug verloren zu haben und muss abgelöst werden. So kann er definitiv nicht weiterarbeiten. Niemand im Tower weiß, wie die Lage tatsächlich ist, aber alle gehen davon aus, dass das niemand überlebt hat. Notwasserungen sind immer gefährlich und es gibt nur wenige, die es tatsächlich schaffen. Dazu kommt, dass Notwasserungen nicht in der Ausbildung gelehrt werden.
Wie, das wird dir nicht beigebracht?
Ja, wusste ich auch nicht, aber es gibt anscheinend so viele Parameter, die dafür berechnet werden müssen, dass sie das nicht hinkriegen, das auch nicht in einem Simulator umzusetzen.
Das.
Also es gibt Checklisten für Notwasserung,
ja.
Aber die trainieren das nicht.
Ja, aber es gibt doch nur eigentlich eine Art von Notwasserung, oder nicht? Oder zwei Arten, entweder plumpst du runter und prallst direkt auf oder du, ja, so stelle ich mir das jetzt vor,
also... Ja, also ich weiß auch nicht genau, was das, aber wahrscheinlich geht es dann um den Wellengang, um, kriegst du das Fahrwerk noch raus oder nicht? Also das Fahrwerk darf nicht ausgefahren werden bei einer Notwasserung, steht auch in den Checklisten, aber wahrscheinlich geht es dann darum. Ich habe tatsächlich darüber nicht viel mehr rausfinden können, als dass es nicht gemacht wird, weil eben so viele Parameter zusammenkommen, dass die das nicht programmiert kriegen.
Ja, ist ja auch mal interessant zu wissen.
Ja, also hoffen wir, dass es nicht zu einer Notwasserung kommt.
Hoffen wir es.
Springen wir jetzt aber mal zurück in den Tower. Harden wird also abgelöst und soll seine Sicht der Dinge sofort in ein Protokoll niederschreiben, damit die Erinnerungen noch so frisch wie möglich sind. Ein paar Sekunden davor und wieder zurück im Cockpit von Flug 1549. Kapitän Sullenberger und sein erster Offizier Skiles gehen gemeinsam die Checkliste für Notwasserung durch und dann ist es auch schon soweit. Sullenberger richtet die Maschine gerade auf den Fluss aus. Kurz vor dem Aufsetzen zieht er die Nase des Airbus wieder ein Stück hoch, genau wie es bei einer normalen Landung auch gemacht werden würde. Und dann geht alles ganz schnell. Flug 1549 setzt auf der Wasseroberfläche auf und das Wasser schießt an den Fenstern vorbei. Danach ist es für einen kurzen Moment ganz still und der A320 schaukelt sanft auf den Wellen des Hudson Rivers. Und das ist vielleicht jetzt der richtige Moment, sich den Hudson River mal genauer anzuschauen. Der Hudson River, und auch oft nur Hudson genannt, ist 493 Kilometer lang und hat seinen Ursprung im US-Bundesstaat New York. Von dort aus geht es Richtung Süden, wobei in Albany noch Wasser aus dem Mohawk River dazukommt. Und am Ende mündet der Hudson zwischen Manhattan und Staten Island in den Atlantik. Durch seine hohe Fließgeschwindigkeit befinden sich entlang des Flusses einige Wasserkraftanlagen. Und Schwimmen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Jetzt aber wieder zurück zu Flug 1549. Und jetzt, Nadja, rate mal, wie lange das ganze Martyrium gedauert hat. Also vom Start zum Vogelschlag, Triebwerksausfall, die ganzen Checklisten abarbeiten, der Kontakt mit dem Tower und jetzt die Notwasserung. Was glaubst du, wie lange hat das Ganze gedauert?
30 Minuten?
Ah?
Echt?
Nee.
Nee?
Nee, nee.
Okay.
Aber das Ganze dauerte nämlich inklusive Start und der spektakulären Landung gerade einmal 5 Minuten und 8 Sekunden.
Verkohlt's mir hier.
Nee.
Das wirklich 5 Minuten?
Ja.
Es ist ja krass.
Ja.
Das hört sich ja an, als wenn das wirklich eine halbe Stunde. Naja, gut, aber wenn man überlegt, eine halbe Stunde würden sie ja denn schon irgendwie fliegen, wird das ja nicht
Ja.
hinkommen. Ja, ich
Aber
glaube.
gefühlt hätte ich auch gesagt, es dauert viel, viel länger. Und eigentlich waren es tatsächlich nur 5 Minuten und 8
Hammer.
Sekunden. Aber was passiert jetzt? Schauen wir mal weiter. Langsam dringt Wasser von hinten in die Kabine ein und das hat im Januar nur knappe 3 Grad. Überlebende berichten, dass die Füße und Beine nach kurzer Zeit so sehr geschmerzt haben und sich kurz danach taub wurden. Kapitän Sullenberger verlässt nun den Pilotensitz und macht sich auf den Weg in die Kabine, während der erste Offizier Skiles das Flugzeug abschaltet und ihm danach folgt. Passagiere, die an den Notausgängen saßen, öffnen diese und so steigen die Passagiere nach und nach, mit oder ohne Schwimmwesten, auf die zwei Tragflächen des Airbus A320.
Das Bild habe ich noch vor mir,
Ja.
wie die Menschen da auf dieser Tragfläche stehen. Und das kam mir auch, wo ich das dann gehört habe, dass du das recherchieren
Ja.
willst, kam mir dieses Bild auch sofort in den Kopf, obwohl schon so lange her ist.
Genau, also ich habe die Bilder auch noch vor Augen und deswegen habe ich am Anfang gesagt, also ich glaube, dass ganz viele die Bilder noch vor Augen haben. Und ich finde das aber krass, dass das schon wieder 15 Jahre her ist.
Ja, das stimmt.
Weil so lange, also mir kommt das nicht so lange vor.
Nein, weil die Bilder noch so frisch sind.
Ja,
Also finde ich jetzt.
also das ist echt verrückt. Gucken wir mal weiter und sind wieder quasi zurück im Flugzeug. Unter den Verletzten ist auch eine Flugbegleiterin. Und genau deshalb verteilen nun auch Sullenberger und Skiles an den Notausgängen noch Schwimmwesten und Schwimmkissen an die aussteigenden Passagiere. Die letzten Passagiere aus dem hinteren Teil des Flugzeugs müssen wegen des Wassers schon über die Sitzreihen steigen, um nicht die ganze Zeit im kalten Wasser zu sein. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis das Flugzeug voller Wasser sein wird und sinkt. Kapitän Sullenberger und der erste Offizier Skiles sind die beiden letzten, die die Maschine verlassen und nach draußen auf die Tragflächen treten. Einige sind zuvor, aus welchen Gründen auch immer, ins Wasser gesprungen, wurden aber von anderen wieder zurück auf die Tragflächen gezogen. Nun stehen also alle 155 Menschen, die sich an Bord befunden haben, auf den Flügeln und treiben durch den Hudson River. Der Tower in LaGuardia hatte direkt nach dem letzten Funkspruch und dem Verschwinden von Flug 1549 auf dem Radar die Feuerwehr New York alarmiert. Doch noch bevor diese eintraf, kam eine Fähre nach der anderen bei dem im Wasser treibenden Flugzeug an und holte die Passagiere an Bord und somit in Sicherheit. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück in den Tower und zu Fluglotsen Patrick Harden. Harden sitzt mittlerweile im Aufenthaltsraum und versucht irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen und damit zu beginnen zu protokollieren, was gerade passiert ist. Dann betritt ein Kollege den Raum und schaltet den Fernseher ein. Und dort sieht man nun die Bilder der Maschine und der Menschen, die gerettet wurden. Und viel wichtiger ist, dass zu diesem Zeitpunkt schon feststeht, dass alle 150 Passagiere und die 5 Besatzungsmitglieder überlebt haben. Auch Ermittler der NTSB sind fasziniert von dieser Notwasserung, weil auch sie wissen, dass das Ganze nicht immer gut ausgehen muss. Laut einer amerikanischen Untersuchung von 179 Notwasserungen innerhalb von 8 Jahren ergab zwar, dass 88% der Fälle ohne Todesopfer verließ, dennoch ist das Risiko deutlich höher als bei einer Notlandung an Land. Trotz der ganzen Freude und Überwältigung beginnt die NTSB mit ihren Ermittlungen. Aber warum ermittelt die NTSB? Weil es nun darum geht, zum Beispiel herauszufinden, was für Vögel es waren, ob es zusätzlich noch einen weiteren Defekt gab und auch, ob die Piloten trotz des guten Ausganges richtig gehandelt haben. Das Flugzeug selber ist mittlerweile an einem Pier festgemacht und trotzdem schon zur Hälfte im Wasser versunken. Und es fehlt eines der Triebwerke. Dieses kann nach 3 Tagen lokalisiert und auch geborgen werden, genau wie das Flugzeug. Beides wird daraufhin in eine Lagerhalle nach New Jersey gebracht, und das muss ein wahnsinniges Bild gewesen sein. Da fuhr das Flugzeug auf einem LKW durch die engen Straßen von New York.
Das ganze Flugzeug?
Ja. Also wahrscheinlich haben die Flügel abgebaut.
Ja.
Weiß genau, ich nicht. Okay. Aber das wurde halt durch die Straßen von New York dann in diese Lagerhalle transportiert.
Ja, aber die Bilder, das hat man nicht gesehen. Also das wurde gar nicht so... Also nee. Da habe ich gar keine Erinnerung dran. Nee,
also ich habe jetzt bei der Recherche Bilder gesehen, wie das Flugzeug halb versunken am Pier festgemacht ist. Ja, das habe ich noch gesehen. Aber so im Fernsehen oder so, da erinnere ich mich auch nicht dran, dass da mal was gezeigt wurde.
Ja.
Und theoretisch wären auch direkt nach der Notwasserung und noch bevor das Flugzeug geborgen wurde, mit der Befragung der Cockpit-Crew begonnen worden. Allerdings gestaltet sich das im Hinblick auf die plötzliche Berühmtheit der beiden schwierig. Und auch die Geretteten und andere Menschen glauben, dass die Ermittler den beiden etwas anhängen möchten. Jetzt aber mal zu den Ermittlungen. Flugdatenschreiber und Stimmrekorder wurden geborgen und nach der Auswertung steht nun auch fest, dass sich Pilot Sullenberger und sein erster Offizier Skiles vorbildlich verhalten haben. Sie kommunizierten nur das Nötigste und wussten von Beginn an, wer welche Aufgaben hat. Etwas Glück war allerdings auch dabei, denn wie ich vorhin schon erzählt habe, war es der erste Linienflug von Skiles auf einem Airbus A320. Er kam also quasi direkt aus dem Simulator und wusste daher genau, welche Checkliste er wann brauchte, auch wenn Notwasserungen eben nicht in einem Simulator geprobt werden. Was den Ermittler allerdings in Bezug auf die Checklisten auffällt, ist zum Beispiel, dass für Triebwerksausfälle pauschal ein Ausfall in einer Höhe von 20.000 Fuß geschrieben wurde. Und diese Checkliste ist 3 Seiten lang. Wir erinnern uns, bei diesem Flug passierte das Ganze in einer viel niedrigeren Höhe. Dementsprechend kam Jeffrey Skiles auch nur bis Seite 2. Die Checklisten sind einfach viel zu lang. Weiter wird in einem Simulator getestet, ob sie es nicht vielleicht doch zu einem Flughafen geschafft hätten und so die Passagiere nicht noch mehr in Gefahr hätten bringen müssen. Und tatsächlich, wenn sie sich nicht mit den viel zu langen Checklisten auseinandergesetzt hätten, hätte es geklappt. Allerdings, nach dem Abarbeiten der Checkliste, hat es auch kein Pilot mehr im Simulator geschafft, zum Flughafen zurückzukehren. Kommen wir jetzt aber noch einmal dahin zurück, dass Sullenberger das Hilfstriebwerk gestartet hat. Denn das war genau richtig. So konnte er anhand der Höhe sehen, wie nah sie sich wirklich schon über dem Hudson River befinden, um genau im richtigen Moment die Nase hochzuziehen. Weiter kommt hinzu, dass das Hilfstriebwerk hilft, das Flugzeug im Flugbereich zu halten und verhindert außerdem unkontrollierte Manöver und verhindert auch einen Strömungsabriss. Dazu kommt, dass so auch der Bordcomputer noch Strom hatte, um die Klappen und Anstellwinkel korrekt zu halten, auch wenn die Geschwindigkeit der Maschine schon extrem langsam war. Das Hilfstriebwerk war quasi das Sicherheitsnetz des Piloten bei der Notwasserung. Kommen wir jetzt aber zurück zu den beiden Triebwerken. Eine Möglichkeit, einen Vogelschlag zu beweisen, sind genau die. Die Untersuchung der Triebwerke beginnt 8 Tage nach dem Unglück. Das Innere wird mit Schwarzlicht ausgeleuchtet, mit dem man Proteine und Gewebe sichtbar machen kann, die von Tieren oder Menschen, aber hier in dem Fall ja von Tieren stammen. Auch wenn die Triebwerke im Wasser lagen, sind sie dennoch voll von genau diesen Proteinen und Geweberesten. Weiter finden die Ermittler Muskelfleisch, Knochensplitter und Federn. Diese Überreste werden nach Washington DC ins Smithsonian Institut geschickt, damit dort eventuell herausgefunden werden kann, was das für Vögel waren und wo sie herkamen. Denn es gibt auf Rikers Island, einer kleinen Insel in der Nähe vom LaGuardia Airport, schon lange eine Gänsekolonie, die regelmäßig für Beeinträchtigungen im Flugverkehr sorgt. Teilweise wurden dort auch schon Gänse deshalb gefangen und getötet. Das Smithsonian Institute ist eine US-amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung. Bei der Untersuchung des Flugzeugrumpfes finden sich noch weitere Vogeltreffer an den Tragflächen, den Querrudern und am Rumpf der Maschine. Und ganz kurz dazu: In den letzten Jahren gab es 210 Fälle, in denen Flugzeuge durch Vögel zerstört wurden. Und da war es teilweise nur ein Vogel.
Haben Sie denn rausgekriegt, wie viel das bei diesem Unglück jetzt gewesen sind? Wie viele Vögel?
Nee, also eine genaue Anzahl habe ich nicht gefunden. Aber in diversen Reportagen und auch in Interviews wird immer von einem ganzen Schwarm gesprochen. Also okay. Ein Schwarm sind ja jetzt doch schon irgendwie ein paar mehr als einer.
Also ein paar mehr als einer kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Dass der auch so ein Flugzeug so runterholen kann. Aber ein Vogel? Wie groß war denn der Vogel, wenn bei anderen Abstürzen jetzt? Also das finde ich ja schon...
Ja, ich glaube, wenn der Vogel richtig trifft, dann kann das wohl tatsächlich ganz schnell gehen. Aber wir gucken mal weiter zu den Tests. Bei den Tests vor der Freigabe von neuen Triebwerken wird nämlich auch Vogelschlag getestet. Und jetzt solltet ihr, also wenn ihr, jetzt wird es ein bisschen bildlich, vielleicht solltet ihr weiter skippen, wenn ihr das nicht vertragt. Denn um Triebwerke für einen Vogelschlag zu testen, werden unter anderem gefrorene Vögel in die Triebwerke gesaugt.
Ja, aber warum denn gefroren? Ich meine, wenn sie jetzt losfliegen oder fliegen, die sind ja nicht gefroren.
Nee, aber dann sind die ja noch härter.
Ja, natürlich, aber das ist doch nicht realistisch. Obwohl ich auch nicht möchte, dass da irgendwelche nicht gefrorenen Vögel reingeworfen werden. Aber es geht ja um die Sicherheit der Menschen. Also
ja, ich glaube, dass die werden ihre Gründe haben, warum sie gefrorene Vögel nehmen. Und ich hätte gesagt, dass Gefrorene noch mal einen Ticken härter sind als...
Ja, aber dass das ist ja logisch, denn, dass das dann kaputt geht, oder nicht? Also so würde ich das jetzt sagen.
Ja, aber das sind ja die Tests, die sie damit machen. Und wenn die Tests wurden ja bestanden, auch die Triebwerke von dem A320 haben diese Tests ja bestanden. Hm. Mit den gefrorenen Vögeln.
Ja. Naja.
Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie es dann trotzdem zu so einem kompletten Ausfall kommen kann. Und das zeigen die Ermittlungen. Denn die Schaufelblätter der Triebwerke blieben intakt. Aber die Vögel beschädigten die Kompressoren innerhalb der Triebwerke und davon wiederum gerieten dann Teile in die Brennkammer, was dazu führte, dass nichts mehr ging und sie sich auch nicht mehr starten ließen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Airbus A320 ins Luftfahrtmuseum nach Charlotte, North Carolina gebracht. Und das finde ich schon wieder Ironie, weil, wenn wir uns zurückerinnern, war das auch das eigentliche Ziel des Fluges an diesem Unglückstag. Kurze Zeit später kommt auch schon das Ergebnis der DNS-Analyse der Vögel. Es handelte sich um einen Schwarm Kanadagänse. Das ist zwar weltweit die häufigste Gänseart und gehört zur Gattung der Enten, aber es waren nicht die Gänse von Rikers Island. Und jetzt nochmal zur Veranschaulichung. Die Gänse sind ausgewachsen, zwischen 90 cm und 1 Meter groß, haben eine Spannweite von 1,60 Meter bis 1,75 Meter und wiegen, je nachdem ob Männchen oder Weibchen, zwischen 3 und 6,5 Kilo. Im abschließenden Unfallbericht der NTSB steht unter anderem aufgelistet unter Punkt 15, die Entscheidung des Kapitäns, auf dem Hudson River eine Notwasserung durchzuführen, anstatt zu versuchen, auf einem Flughafen zu landen, bot die höchste Wahrscheinlichkeit fürs Überleben. Weiter steht unter Punkt 19: Die Professionalität der Flugbesatzungsmitglieder und ihr ausgezeichnetes Personalmanagement während des Unfallablaufs trugen dazu bei, dass die Kontrolle über das Flugzeug behalten und es so weit wie möglich unter den gegebenen Umständen konfiguriert und einen Anflug fliegen konnte, der die Überlebenswahrscheinlichkeit des Aufpralls erhöhte. Das war jetzt aber alles erstmal zu dem Unfall an sich, aber für alle 5 Besatzungsmitglieder passierte noch viel mehr. Denn ab sofort waren sie Helden.
Ja, das ist typisch Amerika. Ja. Ja, das muss man ja echt sagen. So, sagen wir so, hier in anderen Ländern, da wird das dann so hingenommen. Ja, habt ihr toll gemacht und kriegt nochmal ein Dankeschön von Bundeskanzler oder was weiß ich. Aber in Amerika sind sie Helden. Ja, das finde ich so faszinierend.
Für mich wäre das auch mein absoluter Held. Ich meine, wenn der mich da lebend wieder runterbringt.
Ja, definitiv. Also ja.
Und hier haben wir nämlich, ich habe jetzt noch ein bisschen was rausgesucht. Während der Vorspielzeremonie des Super Bowl am 1. Februar 2009 wurden die 5 Besatzungsmitglieder mit Standing Ovations geehrt. Außerdem erhielten alle 5 eine Mastermedaille der Guild of Air Pilots and Air Navigators und dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für exzellente Arbeit, die auch kurz nach dem Crash um die Master Rear Crew erweitert wurde. Weiter bekamen die 5 Beteiligten noch einen goldenen Schlüssel zur Stadt New York, was einer Ehrenbürgerschaft gleichkommt, und die Smithsonian National Air and Space Trophy für aktuelle Leistung im Jahr 2010. Und jetzt kommt noch was, da ist mir ja das Herz aufgegangen, das fand ich ja wirklich cool. Nachdem nämlich alle Ermittlungen abgeschlossen und Kapitän Chesley Sullenberger und der erste Offizier Jeffrey Skiles ihren Flugstatus wieder zurückerhalten haben, nahmen sie wieder Platz im Cockpit eines A320. Gemeinsam. Sie starteten wieder in New York LaGuardia und wieder war es Patrick Harton im Tower. Man wollte den begonnenen Flug zu Ende führen.
Ja, das ist schon. Das ist richtig schön.
Kommen wir jetzt aber nochmal ins Jahr 2010. Chesley Sullenberger geht 2010 in Rente. Sein letzter Flug war wieder gemeinsam mit Jeffrey Skiles. Und auch in der Kabine befanden sich Passagiere, die bei dem Unglück am 15. Januar 2009 dabei waren. Und auch nach dem Eintritt in die Rente engagierte er sich noch in der Debatte um Flugsicherheit und tut das auch noch bis heute. Jeffrey Skiles wurde nach dem Unglück Vizepräsident der Coalition of Airline Pilots Association, die die Interessen von über 25.000 Piloten in Sicherheitsfragen vertritt. 2021 wechselte er zu American Airlines und fliegt dort mittlerweile die Boeing 787 Dreamliner.
Wie, er fliegt noch? Ich denke, er ist in Rente.
Nee, Chesley Sullenberger ist in Rente. Also Sully ist in Rente gegangen.
Ah, okay, das ist der andere Pilot.
Der Co-Pilot fliegt weiter und fliegt jetzt aber mittlerweile die 787 Dreamliner.
Ah, okay.
Ja. Ja, und damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende.
Ja. Also wieder eine sehr interessante Story, finde ich. Also man hat halt das zwar im Fernsehen gesehen, aber dann war das auch schon wieder, ne, so, wo alle dann gerettet waren und so. Aber das jetzt nochmal detailliert zu hören, also da finde ich echt spannend.
Ja, ich finde immer im Fernsehen, dann wird das so gehypt und irgendwann hörst du plötzlich gar nichts mehr.
Genau.
Und du erfährst halt die Hintergründe nicht, weil solange dann ja auch ermittelt wird, manchmal dauert das ja Jahre, bis dann diese Untersuchungsberichte veröffentlicht werden. Und ja, ich habe den Fall recherchiert auf Wunsch einer Hörerin. Schöne Grüße in diesem Sinne. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar dalassen. Da findet ihr uns natürlich unter Transpondercode 77. Ich sag wieder vielen Dank, Nadja, dass du da warst.
Wie immer, gerne, gerne.
Und dann hört ihr jetzt noch am Ende der Folge die besten Outtakes. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschö mit Ö.
Es knallt, ruckelt und fühlt sich an, als wäre der A380. A380. Wir fliegen doch an A320. This is Cactus. Cactus. Cactus.
Ja, ich stell dir mal vor. Nee, das war scheiße.
Berichten der Überlebenden zufolge ist. Aber die trainieren das nicht.
Naja, gut, aber wenn die Parameter. Mann, ey, was ist denn los heute?
Harten wird also abgelöst und soll seine. Trotz der ganzen Freude und Überwältigung beginnt. Weiter kommt hinzu, dass das Hilfstriebwerk hilft, das Flugzeug im Flugbereich. Das Hilfstriebwerk war quasi das Sicherheitsnetz des Piloten bei der ganzen.